Das zu erkennen, Vedanta Krit, der Verfasser des Vedanta, Vedavit, der Kenner der Veden, Eva, gewiss, Cha, und Aham, ich. Ich möchte Folgendes dich bitten, gerade wenn ich spreche um 8:30 nicht mehr, also auf mein Tages, kannst du dann vielleicht zu den Devotees führen, die entsprechend so, if Ishwari will leave you helplessly alone, then Gadaha will take over in English. And this way the three languages this evening in your mind. German, English, Sanskrit. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Das Ziel aller Veden ist es, mich zu erkennen. Wahrlich, ich bin der Verfasser des Vedanta und ich bin der Kenner der Veden. Erläuterung. Der höchste Herr weilt im Herzen eines jeden als Paramatma. Und er ist es, der alle Handlungen ermöglicht. Das Lebewesen vergisst alles, was in seinem letzten Leben geschehen ist. Aber weil der höchste Herr der Zeuge all seiner Handlungen ist, muss es gemäß seiner Führung handeln. Deshalb beginnt es seine Tätigkeiten entsprechend seinen vergangenen Handlungen. Es ist interessant zu bemerken, dass Srila Prabhupada diesen Teil der Erläuterung aus einer spezifischen Verwirklichung herausgeschrieben hatte. Als er in den im Scottish Church College zur Schule ging, forderte einer seiner Professoren das Konzept der Reinkarnation heraus. Er sagte, es gebe ja gar keinen Zeugen für die Handlungen, die in einem vorangegangenen Leben gemacht wurden. Deswegen können auch keine Reaktion für diese Handlungen zuerteilt, also jemandem gegeben werden. Weil ja nichts und niemand registriert hat, was im letzten Leben da geschehen ist. Der oder das in diesem Leben noch da gewesen ist und sich erinnert an das, was jemand getan hat. Versteht ihr? Wie ich zum Beispiel, wenn wir sagen, Lila Shuka war im letzten Leben ein Bootsführer, der mit einer Bootspaddel einem reichen König die Krone vom Kopf geschlagen hat und sich dann selber die Krone aufgesetzt hat. Und aufgrund dieses Raubes ist er in diesem Leben. Also war ja niemand da, der muss da drankommen. Oder war ja niemand da, so ist das Argument, der das sagen kann, dass er das gemacht hat. Also kann ihn auch niemand jetzt bestrafen, denn man weiß ja nicht, was er im letzten Leben getan hat. Das war das Argument. Es war kein Zeuge da. Aber Prabhupada hat damals gewusst, schon als Kind, dass es nicht richtig zu sagen ist. Es hätte keinen Zeugen gegeben, denn die Überseele ist in jedem Raum, in jeder Zeit der Anumanta und Upadrashta, der Zeuge aller Tätigkeiten und auch derjenige, der zu den Tätigkeiten den Impuls gibt, die Erlaubnis. Es ist aufgrund vorangegangener Handlungen, dass wir, obwohl wir alle in dieser Gesellschaft geboren worden sind, doch völlig andere Ausgangspositionen und deswegen völlig andere Wege im Leben wählen. Es bekommt vom Herrn das erforderliche Wissen und die Erinnerung und durch ihn vergisst es auch sein vergangenes Leben. Der Herr ist also nicht nur alldurchdringend, sondern er befindet sich auch in seinem lokalisierten Aspekt in jedem individuellen Herzen. Er gewährt die verschiedenen fruchtbringenden Ergebnisse. Er ist nicht nur als das unpersönliche Brahman, die höchste Persönlichkeit Gottes und der lokalisierte Paramatma verehrenswert, sondern auch in Form der Inkarnation der Veden. Die Veden geben den Menschen Führung, damit sie ihr Leben richtig gestalten können, um nach Hause zu Gott zurückzukehren. Die Veden vermitteln Wissen von der höchsten Persönlichkeit Gottes, Krishna. Und in seiner Inkarnation als Vyasadev ist Krishna der Verfasser des Vedanta Sutra. Der Kommentar zum Vedanta Sutra, den Vyasadev in Form des Srimad Bhagavatam verfasste, vermittelt das wahre Verständnis vom Vedanta Sutra. Der höchste Herr ist so allumfassend, dass er zum Zweck der Befreiung der bedingten Seele für Nahrung und Verdauung sorgt, der Zeuge ihrer Tätigkeiten ist. Versteht ihr? Ich glaube, hier ist noch die kollektive Abgelenktheit im Raum. Es soll noch einmal wiederholt werden. Der höchste Herr ist so allumfassend, dass er zum Zwecke der Befreiung der bedingten Seele für Nahrung und Verdauung sorgt. Ohne dass Krishna als in der Form als Vaishnavara im Magen wäre, hättest du nicht das Mal heute verdauen können, Pierre. Denn Krishna sagt, er ist das Feuer der Verdauung. Er ist der Zeuge ihrer Tätigkeiten. Er gibt Wissen in Form der Veden. Und als die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, lehrt er die Bhagavad Gita. Er ist für die bedingte Seele verehrenswert. Somit ist Gott allgut. Gott ist allbarmherzig. Anta pravishta shasta jananam. Das Lebewesen vergisst, sobald es seinen gegenwärtigen Körper aufgibt. Doch veranlasst vom höchsten Herrn beginnt es seine Betätigung von neuem. Obwohl es vergisst, kann es seine Beschäftigung dort wieder aufnehmen, wo es in seinem letzten Leben aufgehört hat, weil ihm der Herr die Intelligenz dazu gibt. Nicht nur leidet oder genießt das Lebewesen in dieser Welt nach der Weisung des höchsten Herrn, der in seinem Herzen weilt, sondern es bekommt von ihm auch die Möglichkeit, die Veden zu verstehen. Wenn es einem ernst damit ist, das vedische Wissen zu verstehen, gibt Krishna die erforderliche Intelligenz. Warum offenbart er denn das vedische Wissen? Weil es für das Lebewesen wichtig ist, Krishna zu verstehen. Dies wird in den vedischen Schriften bestätigt. Yo so sarvere veder giyate. In allen vedischen Schriften, angefangen mit den vier Veden, sowie dem Vedanta Sutra, den Upanishaden und den Puranas, wird die Herrlichkeit des höchsten Herrn gepriesen. Indem man vedische Rituale vollzieht, die vedische Philosophie erörtert und den Herrn im hingebungsvollen Dienst verehrt, gelangt man zu ihm. Deshalb ist es das Ziel der Veden, Krishna zu verstehen. Die Veden zeigen uns, wie wir Krishna verstehen und erkennen können. Das letztliche Ziel ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Dies wird im Vedanta Sutra mit den folgenden Worten bestätigt. Tattu Samanvayat. Man kann die Vollkommenheit in drei Stufen erlangen. Indem man die vedischen Schriften versteht, kann man seine Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes verstehen. Indem man die verschiedenen Vorgänge befolgt, kann man sich ihm nähern. Und schließlich kann man das höchste Ziel erreichen, das niemand anderes ist als die höchste Persönlichkeit Gottes. Also verstehen, Prozess sich ihm zu nähern und das Ziel erreichen. Das sind die drei Stufen der Gotteserkenntnis. Im vorliegenden Vers werden der Zweck, das richtige Verständnis und das Ziel der Veden klar definiert. Interessant. Ich meine nochmal den Schloka. Sarvasya chaham kridi sanivishto matasmitya gyanam apohanam cha vedaischa sarvem aham eva vedya vedanta kvedra vet eva cha nama om vishnu padaya krishna prastaya bhutale simadevakti vedanta svamitiyane Namaste, Dvarasvati Devi, Gauravani Prachari, Nirvishesha Shunyavari, Paskatyari Sutari, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasari Gaura Vandavinda, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. unserem Verständnis oder einfachen Verständnis lässt sich dieser Vers in drei inhaltliche Abschnitte einteilen, die allesamt mit dem direkten Vorgang Krishna oder dem direkten Thema Krishna zu verwirklichen verbunden sind. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Das ist zunächst einmal der Wissen, was in der Kategorie von Sambandha gelehrt wird. Sambandha bedeutet Wissen über die Beziehung des Lebewesens zu Gott. Man kann hier so über diesen ersten Teil des Verses meditieren. Krishna ist in meinem Herzen. Und von ihm kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Ich möchte euch ein ganz einfach populär-philosophisches Verständnis von Krishna im Herzen geben. Nehmen wir den sehr oft auftretenden Fall, dass wir beispielsweise eine Person sehen und uns dabei nicht direkt an seinen Namen erinnern können. Wir denken also, da ist doch gerade nicht sagen hereingekommen. Du heißt doch, ich kenne dich. Sag nicht, wer du bist. Kennt ihr das? Dieses Moment? Und man ist so zwischen kurz davor stehend und absoluter Hoffnungslosigkeit, dich zu erinnern. Kennt ihr das? Das war aber so hin und her, wie eine Wolke aus Räucherwerk im stürmischen Herbstwind. Also, hat fast das Gefühl, wenn wir es später einfach gleich haben, kann ich hier nicht wiedergeben. Ich erinnere mich nie daran. Und plötzlich ist es da. Heinrich! Man ist erleichtert und erlöst und hat fast ein göttliches Freude, wie man erfährt. Das ist der Krishna, der im Herzen weilt und die Erinnerung gibt. Weil im Herzen eines jeden und von mir kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Wer sich ständig über die Überseele bewusst ist, die im Lebewesen gegenwärtig ist, kann ein sehr erfülltes, gottesbewusstes Leben werden. Also führen. Man sollte darüber nachdenken, hier ist ja, Krishna ist mit mir. Ich bin nicht von Krishna getrennt. Das heißt hier, jedoch gibt es im Körper noch einen anderen, einen transzendentalen Genießer, Krishna. Und dies ist der Herr, der höchste Besitzer, der als Beobachter und Erlaubnisgeber Upadrashtanumantacha gegenwärtig ist und der als Überseele bezeichnet wird. In diesem 13. Kapitel gibt es einen wichtigen Vers, den ich euch gerne geben, also erklären möchte. Hier. Jemand, der sieht, dass die Überseele überall in allen Lebewesen in gleichem Maße gegenwärtig ist, erniedrigt sich nicht durch seinen Geist. So nähert er sich dem transzendentalen Ziel. Wenn wir verstehen, überall ist Krishna gegenwärtig, können wir niemals Freund und Feind sehen. Ausländer, das Boot ist voll. Können wir niemals denken, rassistische Vorstellungen. Man sieht in allen den höchsten Herrn, die jedes Lebewesen entsprechend seiner Bedingtheit führt und ihm Erlaubnis gibt zu seinen Tätigkeiten bzw. eine Erlaubnis zurückhält. Der zweite Teil ist der Prozess. Prozess ist, die vedischen Unterweisungen zu befolgen und Krishna zu erkennen. Man nennt das in der Philosophie Abhidhaya. Und schließlich Der dritte Teil des Vedas, dieses Verses ist, ich bin der Verfasser des Vedanta und ich bin der Kenner der Veden. Das ist das Ziel der vedischen Schrift, die darin besteht, Krishna zu erkennen. So wird also dieser Vers analysiert innerhalb von drei Kategorien. Es ist alles drin, was ihr braucht, um Krishna bewusst zu werden. Ihr könnt ihn euch aufs Hemd drucken und zu festlichen Anlässen tragen. Wir wollen heute, das war der erste Teil des kleinen Abendvortrags. Ich möchte es echt nicht so gut platziert. Wir möchten jetzt zum zweiten Teil des Seminars, der Abendvorlesung übergehen und zwar den Teil, der eine Fortsetzung von unserem Seminar bildet. Ich glaube, fast alle hier sind sich darüber bewusst, was dieses Seminar als Thema hat, aber es gibt auch welche, die, glaube ich, das erste Mal heute zu diesem Seminar kommen. Ich sehe dich und andere. Es geht uns bei diesem Seminar darüber, zu schildern, wie jemand tatsächlich zum spirituellen Leben kommt, was für Schritte nötig sind und was für Hilfen vorhanden sind, was für Hürden überwunden werden müssen. Wir sind jetzt schon ziemlich weit auf der Leiter sozusagen des Bhakti-Yogas angekommen, ziemlich hoch. Ich möchte es nochmal zusammenfassen für euch alle. Es wurde gesagt, dass der Anfang im spirituellen Leben ein gewisses Maß an Vertrauen macht. Ohne das kann man sich nicht mit den ersten Schritten beschäftigen. Dann der zweite ist die Gemeinschaft mit Transzendentalisten. In dieser Gemeinschaft hört man und der Spiegel des Geistes, der also immer Dinge reflektiert, wird somit gesäubert, sodass Krishna gegenwärtig wird auf dieser Spiegelung. Im Spiegel des Geistes. Die dritte Stufe war Bhajana Kriya, dass man spirituelle Tätigkeiten ausübt. Man kommt von dieser Stufe, zunächst einmal, wenn man spirituelle Tätigkeiten ausübt, ist man sehr unstetig und kommt öfters zu Fall, fast wie ein Kind, was es lernt zu laufen und dann wieder zu Fall kommt und plötzlich in Schokoladensäße landet. Oder Pfütze, eine Pfütze könnte man sagen. Das ist Anishta Bhakti und dann wird man schließlich befreit von allen ungewünschten Angewohnheiten, wenn man es will und nicht an denen festhält und kommt auf die Stufe des stetigen hingebungsvollen Dienstes, wo man nicht mehr ins Schüttern kommt. In der Bhagavad Gita wird diese Stufe so ausgedrückt, dass man ist wie eine Lotusblume, die wohl mitten im Sumpf wächst, aber nicht vom Sumpf berührt ist. Die Lotusblume riecht sehr wohl duftend und nimmt nicht den eher modrigen Geruch der Umgebung auf. Nicht? Das sumpfigen Geruch auf. Es wird gesagt, dass auf dieser Stufe man nicht einmal inmitten der größten Schwierigkeiten ins Wanken gerät. Man sieht diese Schwierigkeiten wie als ein neutraler Beobachter der Stufe der Stetigkeit. Das Gemüt wird nicht gefärbt, während Schwierigkeiten auftreten. So, es gibt fünf Hindernisse, über die wir uns bewusst sein können, um diese Stetigkeit zu entwickeln. Zunächst einmal Schlaf. Dass man einschläft beim Spirituellen Leben, beim Chanten zum Beispiel, bei der Vorlesung. Dass man einfach schläft. Nun, ihr möchtet euch fragen, warum wird so ein privates Thema wie Schlaf erwähnt? Wenn man das genauer untersucht, wird man sehen, dass Schlaf tatsächlich leicht auftaucht, wenn man sich mit dem spirituellen Thema beschäftigt. Es gibt hier eine alte eine Geheiminformation, die ich an dieser Stelle jetzt endlich mal loswerden muss. Und zwar kennt ihr alle Kumbhakarna. Kumbhakarna war der jüngere oder ältere Bruder von Ravan. Jünger oder älter? Ein Bruder war er. Er war ein Gigant, ein Monster, welches King Kong zum schamvollen Ablassen gebracht hätte. Er hatte überdimensionale Proportionen. Wenn er ging, wankte die Erde. Er konnte Bäume, auch deutsche Eichen, entwurzeln und als Waffen einsetzen und ernährte sich von Menschenfleisch und von großen Mengen von Blut, die er trank. So, Kumbhakarna war auch sehr dem Schlafe verfallen. Er schlief für 6 Monate im Jahr. Es heißt, dass Nidra Devi, die Göttin des Schlafes, bei ihm Zuflucht gesucht und gefunden hatte. Nun, als Kumbhakarna von Lakshman und Ramachandra erlöst wurde von seinem schrecklichen Dasein als Dämon, kam Nidra Devi, die Göttin des Schlafes, zu Rama und fragte: Wo soll ich hin? Wo soll ich Zuflucht suchen? Jetzt, wo mein Beschützer und Herr gefallen ist.
Die Votis, hat er da gesagt.
Nein, hat Ramachandra gesagt, dort, wo Vorlesungen gegeben werden. Über Krishna Katha. Da sollst du Zuflucht geben. So kommt es also vor, dass man sehr oft diesen abwesenden Blick sieht bei Vorlesungen. Wo der Zuhörer noch zum Trick, damit es keiner merkt, die Augen offen hält, aber das Thema schon lange nicht mehr mitkriegt. So weiter. Man könnte auch, die Vorstufe von Schlaf ist Space. Weiter, unausgefüllter Raum ohne Zuflucht. Das ist also die Ursache davon. Und Vortragsgebenden in spirituellen Kreisen wissen das und wissen Nidra Devis Ankunft zu schätzen, also sie wissen sie zu begrüßen, sie wissen, was da passiert und so weiter. Nun möchte ich sagen, das ist ja nicht richtig von Rama. Warum hat er Nidra Devi dahin verbannt? Oder dahin nicht verbannt, dahin geschickt? Damit wir alle eine bewusste Bemühung anstellen, aufmerksam zu hören. Wo es keine Hindernisse zu überwältigen gibt, dort kommt nicht der Ausdruck von freiem Willen voll zum also zur Geltung. Schon zeigen, dass an Interesse interessiert. So, Schlaf oder wir können auch sagen, Vorstufe, die Unaufmerksamkeit muss, der Schlaf muss überwunden werden. Das zweite Hindernis, was einen hindert, stetig zu werden, ist Distraction, Ablenkung gegenüber weltlichen Objekten. Nicht, dass man abgelenkt ist von dem Pfad der Hingabe. Zum Beispiel, wenn man Japan meditiert, führt man da vielleicht redselige Gespräche. Das ist eine Ablenkung. Wenn wir chanten, Hare Krishna, Hare Krishna, habt ihr schon das Neue gehört? Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, was denn? Hare Rama, Rama, Hare Hare. Das geht nicht. So können wir niemals stetig werden. Ablenkung bei der Ausübung von hingebungsvollen Tätigkeiten oder man tanzt und plötzlich schaut man auf die starken Waden der Prabhus oder schaut man die Matajis intensiv an und so weiter. Das ist natürlich das. Oder überhaupt Ablenkung. Plötzlich hört man statt den Hare Krishna Mahamantra Stevie Wonder oder beides und ist so abgelenkt. So kann man nie stetig werden. Apratipati. Das ist, dass man gelegentlich einfach eine Unfähigkeit an den Tag legt, Japa oder Kirtan auszuführen, obwohl Ablenkung und Schlaf gerade nicht vorhanden ist. Man hat also keine Lust und lässt sich gehen. Ich habe meine schwachen Tage heute. Babus, die Gunas sind ein bisschen strong heute in Berlin. Die Erscheinungsweise sind ein bisschen stark, ich muss ein bisschen mit Deutsch übertragen. Die Kontrollfunktion von Unwissenheit und Leidenschaft sind einfach so stark. Ich kann jetzt einfach erstmal eine Pause machen. Und die vierte Stufe ist Kashaya. Dass man eine Tendenz hat zu Zorn, zu Gier und zu Stolz, die rauskommen. Dass man einfach weiß, oh, der Zorn überkommt mich. Man ist in einer Situation mit einem Menschen und plötzlich kommt er von der Bauchgegend, die Speiseröhre hochgeschossen. Und wenn man sich nicht in letzter Sekunde umdreht, kommt es plötzlich über die Zunge raus, der Zorn. In scharfen, schneidenden Worten, die das Herz des anderen grob verletzen. Nicht? Kashaya ist eine Tendenz zu Zorn, zu Gier und zu Stolz. Das ist eine, hindert einen auch an Stetigkeit. Und dann kommt Rasasvada. Vada heißt Wüste. Oder das ist eine sehr populäre Übersetzung. Das ist mehr so ohne, eine Leere. Ne? Rasasvada heißt, man hat keinen Geschmack, kein Rasa. Während des Kirtans fühlt man sich wie die Bäume im Nationalpark, unbeweglich und fest verwurzelt an die Aschar, an den Grund und Boden. Man denkt, das ist doch jetzt nicht so kultiviert, dieser Sänger. Dieser Rhythmus entspricht doch nicht den feinsten Geschmäckern. Und so weiter. So hat man ist man unfähig, den Geist des Kirtan oder in den Dienst zu absorbieren. Ja. So, Nishtha Bhakti oder stetige Hingabe zu Krishna taucht dort auf, wo diese fünf Hindernisse überwältigt sind: Schlaf, Ablenkung, dass man keinen Kirtan oder keinen Dienst ausführt, also Lehrpause könnte man sagen, dass man Kashaya, die Tendenz zu Zorn, Gier und Stolz auslebt, und Rasasvada, dass man keinen Geschmack entwickelt kann. Diese sind fünf starke Hindernisse, die man überwindet. Nun möchte ich euch fragen, was bedeutet Stetigkeit genauer im hingebungsvollen Dienst? Wir sagen das so auch. Wir müssen stetiger werden. Das kennen wir. Wir dürfen nicht immer auf und ab gehen. Wir müssen beständig auf der spirituellen Ebene sein. Was bedeutet das genau? Nun, es gibt Stetigkeit in zweierlei Weise. Erstmal in den Tätigkeiten der Bhakti, dass wir ständig, jeden Morgen den Hare Krishna Maha Mantra chanten. Oder dass wir ständig Dienst ausführen mit unserem Körper und so weiter. Dass wir einfach stetig beim Morgenprogramm sind. Oder dass wir stetig sind in unserem dieser Wertschätzung gegenüber den Devotees, dass wir nicht immer von Extremen gehen. Das ist die erste Form der Stetigkeit, nämlich Stetigkeit gegen Bhakti-Tätigkeiten. Wenn wir auf der stetigen Ebene kommen, dann ist zuerst einmal der Körper stetig, dann sind es die Worte und schließlich sind es die Gedanken, die kommen als Letzte. Nicht zum Beispiel, viele von uns haben vielleicht den Wunsch, ständig den Hare Krishna Maha Mantra zu singen. Kennt ihr diesen Wunsch? Dass man ständig den Maha Mantra hört und chantet. Kennt ihr das? Nee? Ja? Mittel? Manchmal.
Ich könnte mir persönlich nichts Besseres vorstellen, als ständig den Hare Krishna Mahamantra zu singen. Ich habe es mir schon seit 3 Jahren arbeite ich schon daran, dass man immer den Mahamantra hat. Das wäre nicht mehr verbunden mit der materiellen Energie. Das ist der einfachste Weg. Aber das ist nur ein Geben, diese Gnade, wenn man stetig ist in hingebungsvollen Diensten. Körper, Worten und Geist. 100% muss man sich beschäftigen. Dann kann man immer die Hare Krishna Mahamantra denken. Gerade die mentale Beschäftigung, die kommt zu schnell zum Schluss. So, zuerst, wenn ihr also euren Geist stetig haben wollt, müssten vorher die Worte stetig sein. Man müsste kein Prajalta mehr sprechen. Sagte nun der Lada. Nachbart. Ihr wisst, Bade, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Manas, der Geist, Intelligenz und Ego. Ja? So, wenn ihr den Äther, das heißt, es mit Klangschwingung erfüllt. Ihr wisst, Klangschwingung reißt im Raum, dann wird auch der Geist davon beeinflusst. Deswegen, now you will hear in English. Ich möchte das nochmal wiederholen. Nun, du übersetzt in Serbische, Olja? Sehr gut. Gibt einem ja ein Wertegefühl. So, ich will es nochmal wiederholen. Wenn wir unseren Geist einholen wollen, wenn wir unseren Geist einholen wollen, dann müssen wir das Ätherelement in gute Schwingung bringen. Krishna-bewusste Schwingung. Dann kann der Geist unter die Kontrolle gebracht werden. Weil Äther, also die Klangschwingung findet im Äther statt, im Raum. Und der Äther ist dem Geist direkt ein Nachbar. So, es wird auch sein, wenn wir Stetigkeit im Krishna-Bewusstsein erlangen, werden im Gedanken werden wir erstmal nur über Krishna sprechen. Nichts anderes. Das ist auch das Interessanteste nebenbei gesagt. Alle anderen Gesprächsthemen sind ziemlich klassisch im Vergleich. 100 Klassik. So, dann gibt es jetzt wird es sehr interessant, eine zweite Art von Nishtha oder Stetigkeit. Und zwar, das ist eine Stetigkeit in Elementen, die für Bhakti günstig sind, wie zum Beispiel Demut. Wir sind, vielleicht kennt ihr das, man ist nicht immer demütig. Manchmal schon. Wenn man keine Bücher verteilt zum Beispiel. Also wenn man es versucht und es geht nicht. Dann kommt man wirklich, also das kann man sehr schnell die Erfahrung machen. Nicht? Also dann ist man wirklich demütig. Oder man gibt vielleicht nicht allen immer Respekt, aber wenn man nicht da entwickelt, ist man immer demütig und gibt immer Respekt an Lebewesen. Merkt ihr, wie das Erreichen der Stufe der Stetigkeit alle unsere Probleme löst? Wir werden immer chanten und keinen Geschmack mehr an Maya haben, nicht abgelenkt sein, wenn wir stetig werden im Hingebungsfrauendienst. Und die Anathas, die Hindernisse überwinden. Wollt ihr das nicht?
Jawohl.
Jawohl, endlich mal. So, man kann einen stetigen Devotee also daran erwecken, also entdecken, wie er stetig wird in der Ausführung des hingebungsvollen Dienstes. Nun, um das zu tun, werden drei Tipps gegeben, um Nishtha zu erreichen, Stetigkeit. Wenn ihr von dem ganzen Seminar nur drei Punkte versteht, seid ihr verehrenswert, mit Gelanden zu umhängen, umkränzen, und euer spirituelles Leben ist an und für sich schon gelaufen. Es wird also, nachdem es immer so kompliziert wird, doch schon immer einfach, weil wir sind im Zeitalter des Kali Yugas und Chaitanya Mahaprabhu ist, er ist, weiß um unsere gefallene Situation und gibt deswegen einen Vorgang, der uns hilft. Zuerst Namaruchi. Namaruchi. Geschmack an den heiligen Namen. Vorsabundinem heißt es. Jivadaya. Dass man etwas tut, um andere zu erheben. Und Vaishnav Seva. Dass man den Devotees dient. Diese drei Dinge reichen aus, um auf die Ebene der Stetigkeit zu kommen, wo man alle Hindernisse für seine Bhakti entwickelt. Schreibt euch diese drei Punkte bitte auf die ins Herz herein. Also du brauchst jetzt nichts zum Tätowierer zu geben, weil der Markus ist in diesem Fall eine Tätigkeit der Vergangenheit. Aber wenn du Pläne hast, irgendwas zu tätowieren in der Zukunft und nicht statt schöne Muster oder Chakras oder und so weiter, aber Namaruchi, Jivadaya, Vaishnav-Seva, also wenn man was erinnern muss. Nicht? Aber es ist an und für sich nicht nötig. Das muss man ins Herz tätowieren. Da. Nicht tätowieren, Tattoo. Also hineinschreiben. Prabhupada hat einmal auch gesagt, um in der spirituellen Realität fixiert zu werden, hilft es einem, auch sich daran immer zu erinnern, dass ich eine ewige Seele bin. Yes, eternal soul. Dass Krishna mein eigentlicher Freund ist. Und schließlich, letztlich, dass wir sind, um Krishna Dienst zu erweisen. Irgendwie sollen, können wir kommen zu Krishna und ihm etwas darbringen. Und Krishna ist so zufrieden durch diese Haltung des Devotees, dass er ihm einen Dienst darbringen will. Dass er nichts will außer Krishna in dieser Welt, dass er weiß, ich habe ja nichts anderes als Krishna, dass er den Devotee nicht verlässt. In diesem Zusammenhang möchte ich euch eine kleine Lila von Gonitai erzählen. Ein Lila, was geeignet ist, jeden der Zuhörer mit tiefem Glück zu erfüllen und einer großen Sicherheit im Krishna-Bewusstsein. Wir haben dieses Lila gehört vor ungefähr 10 Monaten. Zu der Zeit sind wir, Gadara war dabei, Gurgopal, Bhagavadama, Rampriya, nach Ambika Kalna gefahren. Ambika Kalna erreicht man, indem man ein Boot nimmt über den Ganges, dann nach Navadvip, zur Navadvip Train Station fährt und dann wartet und fast jeder Zug, der dort vorbeikommt, fährt ein nach Ambika Kailan, setzt sich mit ein paar Leuten dahin. Plötzlich fängt einer an, seinen Ofen rauszuholen mitten auf dem Zug und kocht ein Frühstück und verkauft das. Irgend so schwieriges Zeug, das so unappetitlich aussieht. Ne? Man chantet aber unverdrossen seine Runden, kommt in den Ambika Kalna an und fährt dann zu einem wunderschönen Tempel, dem Tempel von Goridas Pandit. Goridas Pandit hat in Ambika Kalna einen Baum, unter dem er saß, und wurde des Öfteren von Chaitanya und Nityananda besucht. Vor etwa 546 Jahren. Ja, 36 Jahren. So, eines Tages kam Chaitanya Mahaprabhu über den Ganges gefahren mit dem Boot und das schenkte Goridas Pandit ein Ruder. Ich möchte fragen, was soll man denn mit dem Ruder anfangen? Aber Goridas, Chaitanya Mahaprabhu sagte, du solltest die Lebewesen über den Ozean von Geburt und Tod schippern, also erfahren mit einem Boot. Und deswegen schenke ich dir einen Ruder. Und dann gab er auch Goridas Pandit noch, er schrieb gerade in der Bhagavad Gita, richtig, und Mahaprabhu schrieb dann ein Vers in die Bhagavad Gita hinein von Goridas Pandit. Man kann sowohl das Ruder als auch diese Bhagavad Gita von Goridas Pandit noch immer besichtigen und transzendentale Freude verspüren, wenn man sie sieht. So, dann sagte Goridas Pandit, mein lieber Herr, ich bin so angehaftet. Bitte verlasst mich nicht. Chaitanya Mahaprabhu sagt also, wir haben eine große Mission. Wenn ihr weggeht, geht mit mir zusammen, mit euch zusammen, meine Lebensluft aus meinem Körper. Ich sage, ich erzähle keine dramatische Geschichte, ich erzähle die Wahrheit. So, Mahaprabhu manifestierte dann die ersten lebensgroßen Devis von sich und Chaitanya Mahaprabhu, und Nitai. Die ersten Bonitai-Devis. Und sagte, ja, die verehrst du einfach und so sind wir immer mit dir zusammen. Nee, sagte Goridas Pandit. So leicht lasse ich mich nicht abspeisen. Philosophisch verstehe ich schon, die Murti und der Devi sind nicht verschieden. Aber wo ist die Baba? Sind ja nicht immer nur Philosophen im Bhakti. Wo ist die Baba? Gut, sagte Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda. Plötzlich wurden sie beiden zu Detis und die Detis gingen weg. Nein, sagte Goridas Pandit, versucht mich nicht zu betrügen hier. Und lief den wandelnden Detis hinterher, holte sie ein. Daraufhin erstarrten die Detis und die das andere Paar, was jetzt da sich so umgetauscht hatte, fing an zu gehen. Und so ging es hin und her, bis Goridas Pandit in Tüdel kam. Also in Verwirrung geriet und nicht mehr wusste, wo jetzt was ist, wer jetzt wer ist. Und er stellte dann diese Detis, in seinen Tempel, die man heute noch sehen kann. Und bis zum heutigen und verehrte sie in großer Zufriedenheit. Wohl wissend, dass Gornitai eigentlich nicht verschieden sind von Gornitai. Eines Tages nun
begab es sich, dass der Schüler von Govindastani, nämlich Hridai Chaitanya, er hieß noch ganz anders zu der Zeit, ein Kirtan machte, der so ekstatisch wurde, dass die Detis von Govindastani, Niederschule, das musst du noch mitkriegen, hier war gerade Nitra Devi, aber sie ist schon wieder weg. Sie kam, die Devi, stell euch das jetzt mal vor, vom Altar, liegen vom Altar und jointen, also schlossen sich den Kirtan an und tanzten. Und Govindastani war so verzweifelt, dass jetzt seine Dedis schon wieder weggelaufen waren und diese außergewöhnlichen Sachen machten, dass er hinterher lief mit dem Stock. Kommt zurück, ist es unmöglich, euer Verhalten. Erst kommt ihr auf so ungewöhnliche Art und Weise zu mir auf den Altar und dann lauft ihr schon wieder weg. Das gibt's hier nicht. Das ist nicht das Wort der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und Mahaprabhu, der so in Liebe gefesselt war an dieses Verhalten von Govindastani, sprang dann, so heißt es, in das Herz von diesem Vaishnava, der die Kirche anbietete, und versteckte sich im Herzen. Und seit dem Zeitpunkt wurde er dann umgetauft in Hridai Chaitanya, derjenige, in dessen Herz Chaitanya ist. Das sagst du nun, Markus. So muss es sein, nicht? Und später erst, als Govindastani sich ein bisschen gesättigt hatte, stand wieder Govindai auf dem Altar. So, weil die Priester bis zum heutigen Tag befürchten, dass die Ladies vom Altar laufen, hat man immer nur für ganz kurze Zeit Darshan. Man ist gerade mitten in der Obeisance und versucht es hoch, also kommt dann hoch und dann ist der Altar schon wieder zu. Weil die haben Angst, dass vielleicht solch ein großer Vaishnava kommt, dass die Devis wieder ins Herz gehen und den Altar verlassen. Ihr könnt das heute noch sehen. Man ist gerade und dann kommt man hoch, oh, wo sind sie denn, die Devis? Dann muss man einfach das nächste Mal keine Obeisances machen, sondern nur im Geist. Oder wenn man schlau ist, kommt man von der Seite. Dann kann man ausgucken. Die sind sehr schön, sie haben eine unglaubliche Ausstrahlung. In der Nähe dieses Tempels gibt es auch den Tempel von Surakela. Surakela. Suryadas Sarakeli, yes. Das war der was von Govindastani? Der ältere Bruder. Seine beiden Töchter wurden mit Nitai verheiratet, nicht? Vasudha und Janavi. Ja, das ist ja nicht. Da gibt es einen wunderschönen Tempel, also von dem und auch wunderschöne Gornitai-Dedis und sogar einen Stock von Nitai, den man auf den Kopf tun kann. Manchmal, wenn man Glück hat, krümelt ein bisschen Borkat. Ein bisschen Borkat. Das kann man alles sehen mit den eigenen Augen. Kann so näher kommen, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Warum ich das erzähle, ist, wenn wir nur wollen, ist Krishna nicht von uns getrennt. Und wir kommen sehr schnell auf die Ebene der Nishtha. Es gibt viele Beispiele dafür, wie die Devotees, die Krishna stark wollten. Krishna hat sich um sie gekümmert. Wir hören vielleicht diese exaltierten Stufen der Bhakti, wir hören über diese fünf Hindernisse und wir werden schon ganz verwehrt und sagen, zu kompliziert für unser Eins. Wir müssen es einfach haben, sonst gar nicht. Wir brauchen Krishna nur einfach zu wollen. Wir müssen vor Krishna treten und sagen, oh mein Herr, seit unvordenklicher Zeit ertrinke ich im Ozean von Geburt und Tod und habe kein Ufer von diesem Ozean gesehen. Das ist das Gebet von Alam Bharu Jamunacharya. Ja. Jetzt habe ich aber erkannt, dass deine Lotusfüße das Ufer dieses unbezwingbaren Ozeans bilden. Bitte gebe mir Zuflucht und lass mich hier zur Ruhe kommen bei deinem nektargleichen Lotusfüßen. Krishna wird uns sicherlich annehmen und uns einen Geschmack geben für den heiligen Namen und uns auch Mitleid geben für andere Lebewesen und uns die Möglichkeit geben, Servizio, also Dienst, zu den Gottgeweihten darzubringen. So, Hare Krishna, ich danke euch. Morgen werden wir das Thema Ruchi oder Wohlgeschmack erfahren. Wir werden erfahren, wie der Wohlgeschmack den Gottgeweihten an der Hand nimmt und die ersten Tanzschritte im Königreich der Liebe lehrt. Sagt er, das ist ein bisschen Poesie am Abend, kann nicht schaden. So sagt das Schiller Vishwanachaka Bhakti Thakur, das ist nicht meine eigene Formulierung. Gut. Wollt ihr hierzu einige Fragen stellen? Wäre das zu abstrakt oder man kann noch. Jetzt von Nishta, nicht von Gornitai, Govavani, sorry.
Ich kann mich erinnern an eine Diskussion, die wir hatten 86 in Mayapur. Da hat ein Devotee Vishnupad gefragt, wie man den Neid aufgeben kann. Da hat Sri Vishnupad gesagt, dass, wenn man zu Krishna betet, bitte Krishna, nimm mir diesen Neid und nimmt einen Krishna diesen Neid, wenn man wirklich bereit ist. So, jetzt, jetzt wollte ich fragen, wann eigentlich dieser Punkt im Leben des Devotees kommt, wo Krishna ihn wirklich zwingt, also wirklich.
Den Neid aufzugeben?
Ja.
Gauravani Prabhu, ich möchte das nochmal wiederholen, für die Devotees, die hinten sitzen und es vielleicht nicht gehört haben. Erinnerte sich an eine Frage, die 1986 Sri Vishnupad in Mayapur gestellt wurde. Wie kann man Neid aufgeben? Und die Antwort, die Vishnupad damals gab, war, indem man zu Krishna wirklich intensiv betet. Dann nimmt Krishna den Neid weg. So, die Frage bezog sich darauf, wann ist der Punkt gekommen, wo ein Krishna wirklich dann auch zwingt, den Neid aufzugeben? Was ist da, was da transferiert? Diese Frage wird von Jiva Goswami beantwortet. Eine wichtige Frage. Es ist deswegen wichtig, weil man kann das Bhagavatam oder spirituelle Philosophie nicht verstehen ohne Neid. Man kann das nicht, wenn der Neid das Herz zerfrisst, hat man keinen Einlass in den Königreich der Bhakti. Und er sagt dazu, dieser Neid wird aufgegeben, wenn man eine direkte Erfahrung von Bhakti hat. Eine direkte Erfahrung von Bhakti. Das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo das geschieht. Aber so fängt er die Bhakti-Sandhavas an und er erzählt er, was Bhakti ist und was, wie man es erlangen kann, die Bhakti-Yoga erzählt er. Und dann kommt er zum Schluss nochmal zur gleichen Frage zurück, weil es so eine Frage von kardinaler Wichtigkeit ist. Und zwar gibt er nochmal einen Prozess, wie man frei wird von Neid. Man könnte jetzt sagen, ja, wenn man frei ist, wenn man Bhakti entwickelt, dann kann man Neid. Dankeschön für die Erklärung, aber das greift bei mir nicht. Ich habe ja noch nicht Bhakti. Wie kann ich das entwickeln? Und wie kann ich dazu kommen? Und um Bhakti zu entwickeln, muss ich auch so und so Neid aufgeben. Also, wie kann ich in so einem Kreis drin so ein Virtuensis, Virtu, wer ist hier geboren? Gebildet, wer? Du. Wir zu uns, du, die Abholung. Kein Doktor?
Hatte ich alles vergessen. Sie haben alles vergessen. Er war Kuban. Ich war das sechste Alter, das sind die alten drei, die noch aufgeführt geblieben sind. Zeit bedeutet diese Schule, dieses Schulwesen. So, es geht hier um Folgendes. Man kann Neid aufgeben, indem man es praktiziert, die Überseele im Herzen anderer zu sehen, die jedem verschiedene Möglichkeiten geben. Wir haben am Sonntag eine Hochzeitsfeier gehabt hier und das war das Thema der Lecture, dass man ja im Eheleben auch nicht also frei sein muss von, man muss in den anderen achten können und respektieren können, sonst geht das ja alles nicht so. Man kann dann auch nicht helfen in einer ehelichen Gemeinschaft. So, der Vorgang, den Jiva Goswami sagt, ist, man soll tatsächlich meditieren, dass die Überseele im Herzen des anderen ist. Wenn man das macht, kann man auch einen anderen tolerieren. Wenn zum Beispiel sich jemand vielleicht auf unverdauliche Weise verhält einem gegenüber. Wenn man weiß, da ist die Überseele präsent, Krishna im Herzen, und er wünschte sich das so, und Krishna hat ihm die Möglichkeit gegeben, aber er wird wahrscheinlich vielleicht eine Reaktion kriegen, ich brauche es also nicht besonders. Oder dann denkt man schon wieder so feindlich, nicht? Wenn man denkt, ja, der kriegt das schon heimgezahlt. Das ist ja nicht gerade sehr neidlos. Nicht? Man sollte einfach denken, ja, da hat die Möglichkeit, wie viel hat das gewünscht. Oder wenn einer besser als wir irgendeine Tätigkeit ausführen kann, nicht? Krishna ist die Fähigkeit im Menschen, Krishna ist immer möglich. Und sofort ist der Neid weg, weil Krishna plötzlich im Spiel ist. Und ich glaube, als Devotee ist keiner mehr bewusst neidisch auf Krishna. Also man versteht, Krishna ist so in einer anderen Dimension als Devotee. Da kann man jetzt nicht neidisch sein. Es gibt manchmal, habe ich schon Briefe gekriegt von Devotees, die sagen, ich bin ja so neidisch auf Krishna, wenn ich das höre. Krishna hat in Vrindavan seine Spiele und ich muss mich hier auf der Straße abrackern bei Schnee und Eis. Aber das ist irgendwie, I don't know. Ich denke, wenn er genügend Prasadam kriegt, ist er wieder ganz dankbar zu Krishna. Das geht ja. Habe ich schon gekriegt, welche Briefe? Oh, ich kriege interessante Briefe. Also. Versuch mal diese Meditation mit der Übersicht. Das ist Jiva Goswamis Tipp.
Also, wenn ich es richtig verstehe, das ist auch eine Frage der eigenen Sensibilität, sagt man?
Sensibilität.
Genau. Weil manchmal erwartet man so auf diesen großen Knall und denkt, wann zwingt mich Krishna endlich?
Ja, genau. Ne? Ja.
Aber das ist eigentlich nicht richtig, oder?
Du musst, wenn du gehen lernen willst als kleines Kind, schon die Hand auf, ist beides da. Da sind die Eltern, die wollen dich das Laufen, im Laufenunterricht geben, links jetzt und rechts und links und rechts, mach schon links und rechts. Aber das Kind muss auch so ein bisschen wollen, Hände hoch und das ist schon wichtig, weil es ist beides. Der Vorgang von Krishna-Bewusstsein ist wie die eigene Bemühung so ein bisschen, aber letztendlich die Mercy. Spielt beides zusammen. Letztendlich ist es die Mercy. Nishtha zum Beispiel, manche Leute wünschen sich Nishtha so. Ich glaube, wir alle wünschen uns Stetigkeit im hingebungsvollen Dienst, aber es kommt nur durch Krishnas Mercy. Die Mercy von Krishna kommt jedoch nur, wenn Krishna sieht das, was er wollen. Immer stetig zu sein, das ist Krishnas Mercy, das kann man nicht mehr so einfach so fabrizieren. Es kommt aber, wenn wir wollen. Mhm. Rosi? Du hast Rosi, nicht?
Ja.
Was kann der Devoti tun, um andere zu erheben?
Du meinst wahrscheinlich die gewöhnlichen Devotis mit denen
ja.
zusammen ist, ne?
Das können auch andere gewöhnliche Devotis, gewöhnliche oder außergewöhnliche Devotis helfen können, stetig zu werden. Das ist die Frage, es kann ja nur der spirituelle Meister einem selber helfen. Es ist interessant, diese Frage wurde in einem Interview im Fernsehen mir gestellt. Inwieweit können Sie überhaupt hoffen, anderen zu helfen? Jeder muss das doch selber finden. Oder jeder muss sich doch selber helfen. Ne? Das ist eine gute Frage, finde ich. Jeder muss es selber letztendlich tun. Und also ich weiß nicht, ob ihr zufrieden werden könnt mit der Antwort. Also die Antwort, die ich damals gab von Monat oder so wurde, war, man kann den Anstoß geben, aber der muss umgesetzt werden von den Individuen. Und das kann, der Anstoß kann auch ein gewöhnlicher Mensch geben. Zum Beispiel gab es einmal vor 190 Jahren ungefähr einen Prinzen, Krishna, irgendwas hieß der, und der kam nach Delhi, weil sein Königreich immer von den Mogulen von feindlichen Kriegern angegriffen wurde. Und er wurde